Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Die Bilder aus dem Kapitol in Washington haben uns vor Augen geführt, wie es aussieht, wenn demokratische Institutionen mit Füßen getreten werden, wenn das Faustrecht gilt und nicht mehr der freie Wille der Bürger und ihrer Abgeordneten. Es hat aber auch gezeigt, wie gespalten westliche Demokratien sind. Das ist nun auch wirklich keine Neuigkeit für uns. Aber es wurde noch einmal, glaube ich, wirklich heftig vor Augen geführt, auch angesichts der Bilder, die uns, glaube ich, alle sehr beeindruckt haben. Auch bei uns standen ja Demokratieverächter auf den Stufen des Parlaments. Auch in Deutschland gibt es Menschen, die demokratische Institutionen ablehnen. Wenn aber bestimmte Grundbedingungen der Gesellschaft nicht mehr gelten, was hält uns dann eigentlich noch zusammen? Das fragen wir in diesen 2 Stunden bis 11 im Rahmen unserer Denkfabrik im Jahr 2021 hier in Deutschlandfunk Kultur. Die Suche nach dem Wir. Was hält unsere Gesellschaft überhaupt noch zusammen? Was verbindet uns noch in diesen Zeiten, ganz besonders auch in diesen Zeiten? Und wir sind im Gespräch natürlich mit Ihnen. Rufen Sie an 0800 2254 2254 oder gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de ist unsere E-Mail-Adresse und Telefonnummer 0800 2254 2254. Und bei uns sind Muhterem Aras. Sie ist Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, von Bündnis 90 den Grünen, sitzt in einem Studio in Stuttgart. Schönen guten Morgen, Frau Aras.
Guten Morgen, Herr Balzer.
Und Klaus Böhnke, Sozialwissenschaftler, Professor für sozialwissenschaftliche Methodenlehre an der privaten Jacobs University in Bremen, mit uns verbunden über Internetleitung. Schönen guten Morgen, Herr Böhnke.
Ja, guten Morgen.
Frau Aras, Sie sind Landtagspräsidentin. Sie sitzen an einem Parlament vor. Was haben die Bilder aus Washington D.C. bei Ihnen ausgelöst?
Fassungslosigkeit und ja, ehrlich gesagt, ich finde gar keine richtigen Worte dafür. Es ist entsetzlich, was da passiert ist, dass die Herzkammer der Demokratie gestürmt wurde. Es sind Menschen ums Leben gekommen, Waffen wurden eingesetzt, Abgeordnete mussten verschanzt werden. Das sind Bilder, die wirklich verstörend wirken. Und ich finde, das macht eines klar, wir müssen uns überlegen, was gehört zum Kernbereich einer funktionierenden Demokratie? Warum ist in dieser ältesten Demokratie so viel schiefgelaufen?
Mhm. Aber gilt das nur für die USA oder auch für andere westliche Demokratien?
Das gilt leider nicht nur für die USA, das gilt für uns alle. Ich glaube, die Bilder, das war jetzt, ich hoffe, dass es sich nirgends wieder wiederholt, aber es zeigt uns, Demokratie, die ist keine Selbstverständlichkeit. Wir alle, und da sind nicht nur Politikerinnen und Politiker gefragt, sondern wir alle müssen permanent für unsere Demokratie einstehen, sie verteidigen. Und Politikerinnen und Politiker, ihnen kommt eine Rolle zu, dabei im Idealfall auch als Vorbild vorzugehen. Und es geht darum, wie man miteinander umgeht. Man kann ja gerne, und das gehört eben zur Demokratie, und das soll in der Herzkammer, in den Parlamenten passieren. Man kann ja sehr gerne, sehr kontrovers, argumentativ sich auseinandersetzen. Man muss und soll ja gar nicht die gleiche Meinung haben. Aber entscheidend ist, dass man einfach bestimmte Grundregeln akzeptiert und respektiert. Und damit fängt es eben an. Wie gehe ich mit meinem Gegenüber um? Erkläre ich denn zum Feind? Mit welcher Sprache spreche ich? Sehe ich Hass und Hetze oder versuche ich, meinen Gegenüber argumentativ von meiner Idee zu überzeugen oder zumindest meine Idee darzustellen? Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da ist einfach sehr viel schiefgelaufen. Und wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, ja, ja, das ist die USA, bei uns ist alles in Ordnung. Schauen wir uns doch mal an. Was passiert in deutschen Parlamenten? Wie ist der Sprachgebrauch? Welche Debatten werden dort geführt? Und da geht es schon auch ganz stark um Spaltung, um demokratische Institutionen verächtlich zu machen, vorzuführen. Und das ist das Gefährliche. Ich finde, zum Kernbereich einer funktionierenden Demokratie gehört eben, dass die politisch Verantwortlichen demokratische Institutionen respektieren Und natürlich muss ich auch, und das ist ja schiefgelaufen in den USA, natürlich muss ich als Demokrat, als Demokratin ein festgestelltes Wahlergebnis akzeptieren, auch wenn ich verloren habe. Das ist eines der Wesen der Demokratie. Und deshalb finde ich, ist das ein Warnschuss auch für uns, wohin Hass und Hetze in der Sprache auch führen kann.
Aber deshalb, wie kann man denn Vertrauen wieder aufbauen für demokratische Institutionen, die offenbar bei vielen Menschen verloren gegangen ist?
Naja, ich würde sagen, es gibt natürlich auch in Deutschland bei uns eine bestimmte Gruppe, die besonders laut und schrill ist, die suggeriert, es funktioniert nicht, dieser Staat funktioniert nicht, die demokratischen Institutionen funktionieren nicht. Aber ich finde, bei allen Herausforderungen und Problemen sollten wir uns nicht einreden, dass es die Mehrheit der Gesellschaft ist. Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, dass unsere demokratischen Institutionen, unsere Verfassungsorgane funktionieren, dass der Staat funktioniert. Und ich finde, auch die Pandemie hat gezeigt, das Vertrauen der Gesellschaft, der Mehrheit in die politischen Institutionen, in den Staat ist gestiegen. Auch das darf man bei aller Herausforderung nicht vergessen. Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wir sind die Mehrheit, die diesen demokratischen Institutionen auch Vertrauen zuspricht. Und trotzdem darf man natürlich die nicht vergessen, die nicht zufrieden sind, die sich vielleicht abgehängt fühlen. Wir müssen uns auch sicher fragen, haben wir alles richtig gemacht? Kommunizieren wir richtig? Reden wir in der gleichen Sprache oder reden wir in einer eigenen Blase, sage ich jetzt mal.
Leben wir auch in derselben Realität? Das ist zum Beispiel eine, glaube ich, wichtige Frage, oder?
Und wir müssen auch den Menschen zuhören. Ich meine, wir müssen auch Ängste ernst nehmen. Damit, also ich finde, das gehört dazu, vor allem zuzuhören. Ängste und Sorgen ernst nehmen und auch Lösungsmöglichkeiten aufzeigen. Aber natürlich gibt es in dieser komplexen Realität, in der wir alle leben, gibt es nicht die einfache Lösung und nicht die einfache Antwort. Und man muss es erklären. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich trotz alledem zuversichtlich, weil eben das Vertrauen eher gestärkt wurde. Zutrauen in die öffentlichen Institutionen, auch in öffentlich-rechtliche Medien übrigens, ist der Zuspruch in dieser Pandemiezeit eher gestiegen. Ich glaube, was Menschen in Ausnahmesituationen, in Krisensituationen brauchen, ist Orientierung und Halt. Und dann müssen wir uns überlegen, als Verantwortliche, als Multiplikatorinnen, als Politikerinnen, Politiker, wie können wir wieder ins Gespräch kommen? Wie können wir Menschen ernst nehmen, ihnen zuhören und versuchen, Orientierung und Halt zu geben? Und wir müssen auch irgendwo ein Angebot machen, wo können wir Menschen beteiligen und was ist was ist das Fundament, der Rahmen, der uns auch Halt geben kann? Und ich komme da, also jetzt in dieser Pandemiezeit wäre es, wir haben doch ein gemeinsames Ziel. Das Ziel ist, diesen Virus zu besiegen. Da sind wir uns sicher alle einig. Jetzt geht es darum, wie ist dieser Weg dahin? Und auf diesem Weg dahin reicht es ja nicht, dass bestimmte Experten sich was überlegt haben und sagen so, und jetzt folgt ihr uns alle. Auf diesem Weg müssen wir über Kommunikation, über Aufklärung, über sich Zeit nehmen, zuhören, die Menschen mitnehmen, damit wir das gemeinsame Ziel erreichen. Ja. Das ist jetzt so, ich sag mal, in dieser konkreten Phase. Und als Gesellschaft, finde ich, haben wir schon einen wunderbaren Werterahmen, der uns auch Orientierung und Halt geben kann. Aber darüber müssen wir mehr reden. Und das sind und das die Werte, die im Grundgesetz stehen.
Ja. Und das tun wir auch in den nächsten 2 Stunden. Und ich freue mich auch natürlich über Anrufe. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Die Suche nach dem Wir. Was hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Und erzählen Sie uns auch gerne vielleicht aus Ihrer Umgebung, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, gerade auch in den letzten Monaten in der Pandemiezeit, aber auch davor, inwieweit Sie da mehr oder weniger Zusammenhalt gespürt haben. In Pandemiezeiten hieß es ja immer, ja, oder heißt es immer noch, wir halten zusammen und stehen das gemeinsam durch. Aber wie stark ist die Solidarität wirklich? Wie stark ist der Zusammenhalt? Und was verbindet Menschen eigentlich? Haben Sie vielleicht auch selbst Erfahrung gemacht, in einem Verein oder in Initiativen da vielleicht Brücken zu bauen? Oder eben genau das Gegenteil, das Gefühl, ja, im Moment bröckelt wirklich alles tatsächlich sehr stark auseinander und was wir früher noch Individualisierung genannt haben, ist eher eine Zerrissenheit. Klaus Böhnke, vielleicht nochmal einen Moment zurück zu diesen Bildern aus Washington, die uns, glaube ich, alle sehr betroffen gemacht haben. Was hat das bei Ihnen ausgelöst, diese Szenen?
Ja, ich meine, Frau Ors hat im Prinzip dazu schon alles gesagt. Also ich würde immerhin sagen, es war vorauszusehen, denn so wie dieser Präsident der Vereinigten Staaten sich seit 4 Jahren geriert hat, da war klar, dass das zu seinem Repertoire gehört. Und ich würde eigentlich da nochmal ganz klar sagen, dieses ist sozusagen ein Aufhetzen von oben gewesen in den USA. Ich glaube, das darf man nicht so einfach beiseite schieben. Aber natürlich hat mich das entsetzt. Ich war 1967, 68 Austauschschüler in den Vereinigten Staaten und habe dort eigentlich ein großes Stück Demokratie gelernt.
Während der Vietnam-Proteste
in der Schule,
auch, ne?
Dort. Richtig, ja. Und während Martin Luther King und Robert Kennedy ermordet wurden. Also das war eine Zeit, wo man viel Demokratie gelernt hat. Und ich würde meinen, da ist ein großer Teil der amerikanischen Bevölkerung, sieht es eben ganz anders, dankenswerterweise, als dieser Präsident. Aber es gibt eben eine massive Unterstützung für Trump, der ja zu Recht sagt, ihn haben mehr Leute gewählt als jemals zuvor für einen unterlegenen Präsidentschaftskandidaten. Und das muss man auch mal in Betracht ziehen.
Ja, das sind 74 Millionen Amerikaner. Das sind sehr, sehr viele. Die kannten ja auch schon sozusagen seine Amtsführung, kannten seine Politik aus den letzten 4 Jahren, haben ihn trotzdem gewählt. Und wir müssen ja gar nicht mehr nur in die USA schauen, auch in anderen Ländern, in westlichen Demokratien, werden tatsächlich immer wieder auch Populisten, Populistinnen mit Erfolg überhäuft, also mit Zuspruch bei Wählern und Wählerinnen, obwohl sie vielleicht eher auf weniger Zusammenhalt setzen, eher auf eine Spaltung setzen. Wie ist das zu erklären aus Ihrer Sicht, Herr Böhnke?
Also Wissenschaft ist da immer so ein bisschen, ich würde fast sagen, trocken. Was ich mit meinem Team gemacht habe, ist ja, wir haben versucht, Zusammenhalt zu messen. Das klingt nun ganz fürchterlich zunächst. Wie kann man sowas messen? Ja, man muss erstmal entwickeln ein Konzept, wie überhaupt Zusammenhalt erfasst werden kann, was dazugehört. Und da denken wir, dass es 3 Komponenten gibt. Dieses Konzept haben wir zusammen mit der Bertelsmann Stiftung, die uns auch finanziert hat, sowas muss ja finanziert werden, entwickelt. Und da geht es zunächst einmal um die Netzwerke, die man hat. Sozialer Zusammenhalt bedeutet, man muss sozusagen soziale Netze, intakte soziale Netze haben, jenseits der Familie. Das heißt Freundeskreise, Arbeitskollegen. Dann muss das Vertrauen zu anderen Menschen hoch sein. Dann muss man Vielfalt in seinem Umfeld anerkennen können und nicht nur auf seinen eigenen kleinen Hühnerhof gucken. Aber auch die Bindung zum Gemeinwesen muss da sein. Also man muss sich identifizieren mit seiner Stadt, mit seiner Region. Man muss die Institutionen anerkennen, die Justiz, die Polizei. Man muss sich aber auch gerecht behandelt fühlen, und zwar subjektiv gerecht behandelt fühlen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dann gibt es die 3. Komponente. Man muss sich für sein Gemeinwesen engagieren. Und ich glaube, Zusammenhalt ohne Engagement, das kann es nicht geben. Aber eben auch nicht ohne die Anerkennung, und da komme ich wieder auf Washington zurück, auch nicht ohne die Anerkennung der grundlegenden Regeln. Ich sage immer, dass, ich weiß nicht, ob das senderfähig ist, aber es gibt solche ungeschriebenen Regeln, wie dass man seinen Hund nicht im Nachbarsgarten sein Häufchen machen lässt. Also dieses sind Dinge, die einfach als Regeln da sind, und diese Regeln gilt es anzuerkennen. Und wenn all diese Komponenten, und ich sage nochmal, das wirkt immer etwas, weil es ja auch ein Messkonzept ist, es wirkt immer etwas trocken, aber nur dann haben wir wirklich die Chance auf sozialen Zusammenhalt, auf ein Wir.
Aber diese politisch-gesellschaftlichen Regeln, die werden ja, wie gesagt, nicht nur in den USA, auch woanders in westlichen Demokratien, auch in Deutschland, in den letzten Jahren ist zumindest mein subjektiver Eindruck, immer mehr auch gebrochen. Wirkt das dann zurück auf die Gesellschaft?
Ja, diese grundlegenden Regeln, wenn die ohne Sanktionierung gebrochen werden, wirkt das sicherlich zurück. Und ja, das ist dann auch eine Staatsaufgabe, diese Regeleinhaltung durchzusetzen.
Braucht es Vorbilder letztlich auch, oder?
Vorbilder braucht es selbstverständlich auch. Und ich glaube, das, was Frau Aras gesagt hat, dass wir ja im Moment einen Effekt haben, wo die ganz, ganz große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sich tatsächlich gestärkt sieht in ihrem Vertrauen in die Institutionen. Und das ist etwas, was sozusagen auch ein, ja, das traue ich mir fast gar nicht zu sagen, aber ein positiver Nebeneffekt der Pandemie ist. Denn es ist ja so, dass tatsächlich die Zustimmungswerte zu den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, die sind stärker geworden. Die sind nicht etwa geringer geworden, weil man nun meint, da ginge alles den Bach runter. Nein, es ist genau wie Frau Aras gesagt hat, die Zustimmung ist stärker geworden. Aber ja, Regeleinhaltung, grundlegende Regeleinhaltung muss auch durchgesetzt werden.
Die ist Zustimmung stärker geworden, sagen Sie, gegenüber der Institution, so verstehe ich Ihre Worte, gegenüber demokratischen Institutionen, politischen Institutionen. Frau Aras meinte auch gegenüber den Medien, öffentlich-rechtlichen, was ich natürlich sehr gerne höre. Aber dennoch gibt es ja selbstverständlich auch, wir erleben das seit dem Aufkommen der sozialen Medien, ganz eigene Welten, in denen sich viele Menschen bewegen, auch was die Realitätswahrnehmung angeht. Welche Rolle spielt das eigentlich? Also gerade in den USA haben ja viele Kommentatoren nach den Ereignissen von Washington gesagt, da gibt es offenbar inzwischen einfach zwei Realitäten, in denen viele Amerikaner leben. Dasselbe gilt ja, wie gesagt, auch für andere Länder. Welche Rolle spielt das, Frau Aras, aus Ihrer Sicht? Tatsächlich die Wahrnehmung der Wirklichkeit.
Das ist natürlich ganz entscheidend und wir müssen natürlich sehen, das Internet, die sozialen Medien, die haben auf der einen Seite etwas ganz Positives. Man hat Zugang zu Wissen, zu Informationen, die Welt rückt näher, das ist das Positive. Auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass man, wenn man will, bewegt man sich in seiner, ich sag mal, in seiner Echokammer, man begibt sich mit seinesgleichen, die gleichgesinnt denken. Man ist ganz schnell dabei, Daumen hoch oder Daumen runter für Argumentation, für einen echten Austausch ist da ja wenig Platz in aller Regel. Und das Internet, die sozialen Medien schauen ja eher danach, dass man schnell, ich sag mal, eher skandalisierend Überschriften produziert, kurze Message, dass das verbreitet wird. Während der Qualitätsjournalismus, der objektive Qualitätsjournalismus, der geht ja ganz stark in die Tiefe, Recherche, Kritik, eine Berichterstattung, wo der Bürger, die Bürgerin nicht nur, also das ist ja auch das Wesen einer freien Demokratie, Meinungs- und Pressefreiheit, dass man sich die Meinung nicht nur, also dass ich sagen kann, was ich will, ohne Angst zu haben, dass ich sanktioniert oder bestraft werde, sondern dass ich auch die Möglichkeit habe, mir eine freie Meinung überhaupt zu bilden. Deshalb sind ja die öffentlich-rechtlichen oder überhaupt der Qualitätsjournalismus essentiell. Und da ist natürlich so, dass wir in den sozialen Netzwerken ganz stark eine eigene, eine völlig separate Welt sehen. Dort werden Nachrichten produziert, die es so gar nicht gibt. Also es werden schlimmstenfalls sogar Vergewaltigungen, Entführungen erfunden für diese Echokammern, um sich zu bestätigen, um für sich wieder, ich sag mal, eine Fangemeinde aufzubauen. Und deshalb komme ich noch mal zurück. Mir hat es sehr gut gefallen, Herr Professor Bönke, dass Sie in Bezug auf Washington gesagt haben, das war ein Aufhetzen von oben, also diese Aufruhr. Umso wichtiger, und ich glaube, deshalb müssen wir uns immer wieder, egal an welcher Stelle wir Verantwortung übernehmen, wir müssen uns immer wieder fragen, was macht es aus, wenn Verantwortliche ob in der Wissenschaft, in Politik, in Medien, wenn Verantwortliche sich dieser Verantwortung nicht gerecht werden. Und in der Politik ist es noch mal sehr viel gefährlicher, weil die Ereignisse in den USA haben ja gezeigt, wie nicht nur gefährlich, sondern demokratiezersetzend es eben ist, wenn ein Präsident sich seiner Verantwortung, dieser Verantwortung nicht gerecht wird und die Grundregeln einer Demokratie mit Füßen tritt. Deshalb ist es ganz, ganz entscheidend, finde ich, für mich, und das sollten wir uns immer wieder bewusst machen, Respekt und Verantwortung, das sind wirklich Grundbedingungen, wie wir mit unserer Aufgabe, mit unserem Gegenüber umgehen. Und da sind wir natürlich alle miteinander gefordert. Wie gesagt, es ist, die Politikerinnen und Politiker sollten da idealerweise vorbildhaft umgehen. Und wenn ich die Debatten alleine bei uns im Landtag anschaue, aus bestimmter Ecke, welche Debatten da teilweise reinkommen, dann wundert es mich nicht, dass andere in sozialen Medien das noch mal weiter potenziert, quasi radikalisieren, wenn Parlamente so in bestimmter Art von miteinander so umgehen, dann finden andere vielleicht, sagen sich, ah ja, wenn die das machen, warum soll ich das nicht können? Und deshalb finde ich, ist die Sprache, die wir verwenden, unglaublich wichtig.
Ja.
Und das ist für mich ganz essentiell.
Muhterem Adas ist die Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg von Bündnis 90 Den Grünen. Klaus Böhnke, Sozialwissenschaftler aus Bremen. Wir reden über das, was unsere Gesellschaft noch zusammenhält. Die Suche nach dem Wir, so haben wir unsere Denkfabrik genannt im Jahr 2021. Das haben Sie, die Hörerinnen und Hörer, auch gewählt als Thema. Also die Frage, was uns eigentlich zusammenhält, nicht nur in Pandemiezeiten, sondern auch darüber hinaus. Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Da schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Angerufen hat uns auch Kemal Özalgun aus Erlangen. Schönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Erlangen.
Wir sind ganz Ohr. Was meinen Sie? Was könnte uns noch zusammenhalten in diesen gerade auch schwierigen Zeiten?
Ja, ich glaube, Solidarität braucht ein Wir-Gefühl. Die Frage ist natürlich, wie schaffen wir ein Wir-Gefühl? Schaffen wir ein Wir-Gefühl, in dem wir bestimmte Menschen ausgrenzen, ausschließen, diskriminieren? Oder schaffen wir ein gesellschaftliches Gefühl? Und da gibt es meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft sehr viele Defizite. Ich möchte Ihnen ein schönes Beispiel nennen. Es gab mal, und es gibt immer noch von mir sehr geschätzten Opernsänger Selçuk Kara. Das ist ein Türke, der Opernsänger ist in Deutschland. Und der hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch hat einen Titel, und zwar Türke, aber trotzdem intelligent, heißt das Buch. Das beruht darauf, dass er als kleiner Junge in Deutschland in die Schule ging und es wurde damals eben Mozarts Entführung aus dem Serail behandelt. Und sein Lehrer, Musiklehrer, hat ihm gesagt, weil er Türke war, das ist nichts für ihn, davon versteht er nichts. Und das hat ihn so angespornt, dass er eben unbedingt Mozart kennenlernen wollte und dann später eben Opernsänger geworden, sogar ein sehr berühmter Opernsänger in Deutschland. Worauf ich hinaus will, ist klar, wir müssen den Menschen die gleichen Lebenschancen geben und das wollen die Menschen hier haben und dass der Wohlstand eben genauso verteilt wird. Es gibt ungefähr, weil ich eben auch aus der Türkei stamme, 80.000 türkische Unternehmen hier in Deutschland. Die machen einen jährlichen Gewinn von ungefähr 40 Milliarden. Sie tragen sehr viel dazu bei für diese Gesellschaft. Aber wenn ich sehe, wie die Türken in der öffentlichen Diskurs dargestellt werden, nämlich als bildungsfern und eben nicht integrierbar. Und das Letzte, was wir eben auch bei BioNTech gesehen haben, sind ja türkische Unternehmer gewesen, die das erfunden haben. Das heißt, das Mehrheitsgesellschaft wird sich sehr viel Positives tun und für die Zukunft viel mehr für Deutschland sich einsetzen, wenn man diese Leute unterstützt, als diese Menschen ausgrenzt und diskriminiert.
Ich würde gerne an Muhtar Demirtaş weitergeben. Was ist eigentlich Ihr Eindruck? Also, weil gerade das Beispiel mit BioNTech auch gefallen ist, also das Paar, was an der Spitze dieses Unternehmens steht und was eben auch maßgeblich an der Entwicklung eines wichtigen Impfstoffs beteiligt war, der als erster in der Europäischen Union zugelassen wurde und uns aus dieser Pandemie raushelfen kann. Hat das etwas geändert? Ich denke zum Beispiel an den Spiegeltitel vor einigen Tagen, wo sie die beiden als Helden sozusagen ganz vorne drauf waren. Ändert so etwas auch die Debatte um Integration, um eine multikulturelle Gesellschaft, um Vielfalt? Hilft das?
Es kann sein, dass es kurzfristig uns klar wird. Also mit diesem Paar ist es auf einmal kurzfristig klar geworden, dass Vielfalt auch ein Reichtum sein kann. Also Vielfalt ist nicht immer einfach. Das ist gar keine Frage. Es kann auch sehr stressig und anstrengend sein. Aber entscheidend ist doch, dass wir die Potenziale rauskitzeln können. Und deshalb finde ich schon, und das gehört zum Wir-Gefühl, wenn wir Menschen tatsächlich anerkennen, und zwar unabhängig von seiner Herkunft. Es war lange, hatte ich den Eindruck so, es wird ganz stark danach entschieden, nach der Herkunft, nach dem Geburtsort der Eltern, der Großeltern, man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. Und deshalb, finde ich, braucht eine Gesellschaft eine Identität, eine Klammer über alles, und zwar unabhängig von der Herkunft. Und diese große Klammer kann eben für mich beispielsweise das Grundgesetz sein mit den Werten. Aber ich finde, diese Geschichte von Urschein, das ist ein kurzes Schlaglicht. Okay, Vielfalt ist nicht nur bedrohlich, Vielfalt kann uns auch helfen. Und ich finde halt, es gibt Helden wie dieses Ehepaar überall in unserer Gesellschaft, aber die wird nicht so sichtbar gemacht, diese Helden, und man nimmt sie nicht so wahr. Und ich glaube, diese Pandemie kann man auch dazu nutzen, sich mal, ich sag mal, innezuhalten, sich zurückzubesinnen, was haben wir an eine Klammer, die diese Gesellschaft zusammenhält, und wie schaffen wir es, dass sich wirklich möglichst viele Menschen als Teil des Ganzen verstehen.
Ja, Frau Aris, wenn ich kurz einhaken darf, welche Rolle spielt eigentlich Ihre eigene Biografie für diese Thematik? Sie sind ja als Kind kurdischer Aleviten aus Anatolien nach Schwaben gekommen. Da waren Sie, glaube ich, 12.
Ne? Genau.
Ja. Haben also Deutsch dann hier in Deutschland gelernt und haben eine wirklich beeindruckende, auch politische Karriere vorgelegt. Welche Rolle spielt Ihre eigene Biografie dabei?
Naja, ich hatte das Glück, dass ich eben wirklich, also zum einen die Offenheit meiner Eltern für die deutsche Gesellschaft. Meine Mutter war Analphabetin. Und ihr war das Wichtigste, dass die Kinder in diesem Land durch Bildung und Ausbildung, insbesondere die Mädchen, wir sind 2 Mädchen und 3 Jungs, dass die durch gute Bildung und Ausbildung ein selbstbestimmtes Leben führen. Das war für sie der Ansporn. Das war die eine Seite. Auf der anderen Seite bin ich aber auf Deutsche zugestoßen. Also 78, da hatte die Politik keine Ahnung davon, was Integration ist, was individuelle Förderung ist. Aber ich bin auf Menschen zugestoßen, die nicht gefragt haben, sich nicht darauf konzentriert haben, was ich alles nicht kann. Also die deutsche Sprache, deutsche Kultur und so weiter. Ich konnte kein einziges Wort. Die haben eher meine Potenziale rausgekitzelt und die haben mich so angenommen, wie ich war. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. In jedem von uns, egal woher wir kommen, alle, wir haben unsere Stärken und unsere Schwächen. Und die Frage ist, kitzle ich eher die Stärken raus und schau, was die auch mitbringt? Oder sage ich, naja, die kommt aus Ostanatolien, Bauernkind, die kann ja nichts drauf haben. Dann kann sich dieser Mensch auch nicht entwickeln. Also, deshalb ist ganz entscheidend, dass man mit
kurz dazwischen gehen?
Ja,
gerne mit Respekt und Anerkennung begegnet.
Ja, einen ganz kleinen Eingriff nochmal. Schauen Sie, ich werde wegen meinem Namen, wenn ich bei der Wohnung suche oder Job.
Können Sie noch ein kleines bisschen näher ans Telefon kommen? Sie sind, glaube ich, ein bisschen. Ja.
Hören Sie mich jetzt besser?
Ja, Sie könnten ruhig noch einen kleinen Ticken lauter sprechen. Ja? Danke.
Ja. Also, wegen meinem Namen werde ich wenn ich Job suche oder Wohnung suche, werde ich diskriminiert in Deutschland. Das hat man festgestellt. Jetzt was ist das Resultat daraus? Also man kann, dann sagt man von den Behörden, ich soll mich anonym bewerben. Das heißt, ich soll meine Identität verleugnen und soll ich mich anonym bewerben. Jetzt gibt es Artikel 3 im Grundgesetz, wie Sie wissen, da steht, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ich bin nicht gleich und mittlerweile sind das eben 20% dieser Gesellschaft, die Migranten sind, die sich so fühlen. Und wenn sie das permanent erleben, diese Diskriminierung, diese Ausgrenzung, dann verlieren sie das Vertrauen in diesem Staat. Und das ist das Schlimme eben dabei, dass ich, das haben auch zum Beispiel die NSU-Morde auch nochmal gezeigt, dass ich von einem Staat nicht geschützt werde. Und dann verlangt man von mir aber Loyalität und Zustimmung für diesen Staat. Und dann sage ich, welchen Beitrag leistet der Staat, dass ich mich wohlfühle in diesem Land, dass ich keine Angst haben muss, dass ich nicht diskriminiert werde, ob das Wohnungssuche oder Jobsuche, egal wo. Und das ist immer noch bei uns tagtäglich möglich. Und zwar möchte ich nicht, dass der Staat mich, also ich erlebe alltäglichen Rassismus sehr oft, aber ich möchte einfach die Möglichkeit haben, dass der Staat mich nicht diskriminiert. Und diesen Vorschlag, dass ich mich anonym bewerbe, finde ich eine Frechheit, nämlich dass ich meine eigene Identität leugnen muss, weil ich eben Türke bin oder weil ich irgendwo woanders herkomme und ich meinen Namen zurückhalten muss und mich anonym bewerben muss. Das ist eine Diskriminierung.
Also dem würde ich ganz stark widersprechen, wenn ich darf. Und zwar, ich verstehe, dass Sie wütend sind, wenn Sie diskriminiert werden. Und die Sachen gibt es tatsächlich. Da gibt es Studien, die das belegen. Aber eine anonyme Bewerbung wird in vielen Ländern der Welt gemacht. Und ehrlich gesagt, wir hatten das modellhaft in Baden-Württemberg in der letzten Legislatur gemacht und haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Es geht nicht darum, dass man seinen Namen oder seine Herkunft leugnet, sondern bei den Einstellungen, es ist die Privatwirtschaft, die stellen Leute ein und es läuft nach einem bestimmten Schema. Das geht Frauen teilweise auch so. Von dem her würde ich die anonyme Bewerbung jetzt nicht als Diskriminierung vom Staat aussehen, sondern es geht darum, wie schaffen wir es, den Artikel 3 tatsächlich mit Leben zu füllen. Und wenn eine anonyme Bewerbung ein Instrument sein kann, dann finde ich, kann man das durchaus testen. Und wie gesagt, in vielen anderen Ländern der Welt gibt es sehr, sehr positive Erfahrungen mit der anonymen Bewerbung. Ich persönlich finde das gar nicht schlecht, ohne dass ich das relativiere, was Sie erleben. Und ich finde, ich würde mir wünschen, dass wir nicht immer etwas von dem Staat erwarten. Der Staat ist kein Neutrum. Der Staat, das sind wir alle. Und ich finde, wir tragen alle gemeinsam Verantwortung dafür, dass Menschen auch mit dazugenommen werden. Der Staat muss die Rahmenbedingungen setzen. Aber ich finde, wir müssen uns immer auch selbst fragen, wie offen bin ich gegenüber meinen Nachbarn da und dort? Und von dem her, finde ich, sollten wir uns alle aufeinander zubewegen. Und Herr Professor Böhnke hat es ja die drei Faktoren genannt, was zu mehr Zusammenhalt führt. Und da gehört zum Beispiel, und das fand ich sehr schön, dieses Vielfalt anerkennen und auch Bindung zum Gemeinwesen, Vertrauen in Institutionen, deshalb ist das wichtig. Und da ist meine Bitte an uns alle, dass wir uns immer wieder auch in die Lage des anderen versetzen. Wie würde ich mich empfinden, wenn ich so im Alltag diskriminiert werden würde? Welche Erfahrungen? Und dann sind wir vielleicht auch offener und gehen auch anders damit um. Aber ich finde, da ist jeder von uns gefragt.
Kemal Özalgun, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Ich glaube, die Debatte werden wir noch fortführen. Und wir kommen leider nicht mehr weiter, weil wir tatsächlich jetzt inzwischen sehr, sehr viele Anrufe haben. Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken für diesen Anruf. Wir nehmen das alles sehr mit, was Sie hier uns nochmal erzählt haben aus Ihrer persönlichen Perspektive. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche Schönes Wochenende. Vielen Dank. Kemal Özelgun in Erlangen in Bayern. Und wir wollen wissen, was unsere Gesellschaft noch zusammenhält. Wir haben es gehört auch von Muhterem Aras, der Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg, dass ja zumindest aus ihrer Sicht es eben nicht nur um ja, den Staat geht, sondern eben auch vielleicht um zivilgesellschaftliches Engagement, das eigene Engagement auch in der Nachbarschaft. Und das wollen wir gerne auch von Ihnen hören. Welche Erfahrungen machen Sie in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrem Kiez, in Ihrem Dorf? Oder in Ihrer Stadt, in Ihrem Viertel, wie kann man Zusammenhalt organisieren? Woran scheitert es und welche Erfolgsrezepte gibt es vielleicht auch? Angerufen hat uns auch Michael Zöllner aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Vorneweg ein Lob zu diesem Thema, allerdings ist es ein Riesenthema, wenn wir es von den USA bis zu gespaltenen Familien stammen, spannen. Ich würde gerne zu folgendem Stellung nehmen. Eingangs wurde ja die Pandemie erwähnt. Und ich finde, die Pandemie ist eine sehr schöne Erscheinung in Bezug auf Zusammenhalt in der Gesellschaft üben. Und das ist eine Kraft, die uns zusammenführt. Aber gleichzeitig wirken auch Kräfte, die uns auseinandertreiben. Das ist ganz klar die soziale Schere, die bedauerlicherweise durch rot-grüne Gesetzgebung ja sehr stark in Gang gesetzt wurde bei den Gehaltsauseinanderdriften. Bis an den Punkt, dass bei einem Armutsbericht vor Jahren der Satz Geld würde der Schlüssel sein zum Mitbestimmen und die armen Menschen eben in weiten Teilen ausschließen aus der Politik. Reichtum wäre also praktisch eine höhere Macht, der wurde dann rausgestrichen, damit die Bundesregierung den nicht lesen muss in einem offiziellen Bericht. Sowas spaltet dann auch wieder eine Gesellschaft und das findet gleichzeitig statt. Ich ziehe aus der Pandemie folgenden Rückschluss. Solange man die Menschen mittun lässt, findet eine Gesellschaft zusammen. Also diese oft auch in der Presse, meiner Ansicht nach völlig zu Unrecht, als Chaos, ich meine jetzt nicht Sie mit Presse, sondern zum Beispiel so Bildschlagzeilen an den Senat, so Danke für gar nichts, Impfchaos und so weiter. Nee, wir erleben flexible Reaktionen, die Menschen können mittun, können überlegen, ob sie sich in hohem Maß an die Regeln halten oder nur im Geforderten, können Solidarität üben, einander helfen. Die Maske tragen ist ein Akt der Solidarität, gerade für Menschen, die sich nicht zu den Gefahrengruppen gehören. Solange man mittun kann, findet die Gesellschaft zusammen. Das würde ich sogar zu den Anrufern, die ihre Integrationsdebatte mit hineingenommen haben, sagen, solange man sie mittun lässt, finden wir zusammen. Und solange wir die Staatsbürgerschaft gemeinsam anstreben, um gemeinsam wählen zu können, findet die Gesellschaft auch immer einen Weg, einander anzuerkennen.
Aber dafür braucht es Chancengleichheit, höre ich das aus Ihren Worten? Oder was ist die Voraussetzung, um mittun zu können? Weil Sie vorhin auch den sozialen Faktor angesprochen haben?
Naja, also zu einem sollten wir es einfach erstmal anerkennen, dass eben dieser Einfluss des Geldes so hoch ist. Also wenn wir uns zum Beispiel bestimmte politische Karrieren ansehen, haben wir auch einfach schon oligarchische Züge in der Gesellschaft. Van der Leyen hat es geschafft, eine so entscheidende Position in der Gesellschaft einzunehmen, Frau von der Leyen, ohne dass irgendwann der Souverän des Landes auch mal die Chance gehabt hätte, sie zu wählen. Die stand bei der Europawahl nicht auf der Kandidatenliste. Die Europawahl fand statt unter der Prämisse, wir setzen das Kandidatenprinzip durch. Durchgesetzt hat sich das Kommissionsprinzip. Also ich habe an dieser Wahl gar nicht mehr teilgenommen, weil ich wusste, dass es sich nicht durchsetzen würde. Warum sollte ich mich an einer Wahl beteiligen, wenn ich doch weiß, dass eine Kommission am Ende doch wieder die entscheidenden Posten besetzt? Das heißt, eigentlich brauchen wir mehr basisdemokratische Prozesse. Und zwar nicht diese jetzt im Moment propagierten kleinen Bürgerversammlungen, sondern Direktwahl eines Bundespräsidenten, wo eben alle in der Bevölkerung mitwählen und eben dann auch die Menschen, die zugewandert sind, über die Staatsbürgerschaft das Gefühl haben, sie können mitgestalten. Direktwahl, meinetwegen sogar der Intendanten im Radio. Ich bin, glaube ich, viel eher bereit, öffentlich-rechtliches Radio und die finanziellen Forderungen zu akzeptieren, wenn ich mitbestimmen kann, was dort passiert und eben nicht eine Versammlung von gesellschaftlichen Gruppen im Rundfunkrat. So, was soll die evangelische Kirche und die katholische im Rundfunkrat? Die präsentieren mich dort nicht. Ich bin keiner von den ihren Anhängern. Übrigens, unabhängig davon, ob ich Christ bin oder nicht, ist das ein Überhang von christlichen Ideologien, weil mehrere Kirchen im Rundfunkrat rumsitzen und dort Einfluss ausüben, aber dort sitzt keiner von mir gewählter Vertreter. Warum kann ich als Gebührenzähler nicht sagen, ich wähle meine Vertreter in den Rundfunkrat?
Michael Zöllner, ich greife mal die Idee der bürgerschaftlichen Beteiligung auf, die Sie da mit anregen, und gebe das einfach mal weiter an Klaus Böhnke. Wie wichtig ist das tatsächlich, da einfach auch neue Strukturen vielleicht zu schaffen, neue Möglichkeiten der bürgerschaftlichen Beteiligung? Also gerade das Stichwort Bürgerräte wurde ja angesprochen. Das ist ja plötzlich, Frau Aras, im Grundsatzprogramm der Grünen gelandet, ne? Dass da Bürgerräte geschaffen werden sollen. Sollte da vielleicht auch strukturell, Herr Böhnke, da noch mehr passieren, dass da Zusammenhalt besser organisiert wird?
Ja, durchaus. Ich kann dem Anrufer durchaus an vielen Punkten recht geben. Natürlich bezieht sich ein Wissenschaftler wie ich immer auch auf die Konzepte, die man selbst mit erarbeitet hat. Und wenn ich vorhin das kurz dargestellt habe, war ja das zivilgesellschaftliche Engagement ein zentraler Punkt, über den Zusammenhalt definiert und auch gestärkt werden kann. Und wenn es Stellschrauben gibt, an denen man zivilgesellschaftliches Engagement erhöhen kann, etwa nach den Vorstellungen, wie sie jetzt gerade eben diskutiert worden sind, dann kann das in der Tat und wird das den Zusammenhalt stärken. Und deswegen sollte man solchen Veränderungen gegenüber durchaus sehr offen sein. Ich will noch mal ganz kurz auf zwei andere Aspekte, die auch in unserem Konzept drin sind, nämlich vorhin wurde stark gesagt, die Akzeptanz von Vielfalt. Das ist sehr wichtig. Aber Vielfalt hat eben nicht nur einen einzelnen Aspekt, nämlich ethnische Zugehörigkeit, sondern Vielfalt hat mehrere Aspekte. Der Hörer, der jetzt gerade in der Leitung ist, hat das Oben und Unten, das Arm und Reich zitiert. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und das Empfinden von Fairness innerhalb der Gesellschaft. Die wichtigste Stellschraube ist in der Tat die soziale Ungleichheit. Die ist sozusagen zentral dafür, dass...
Aber weil Sie sagen Empfinden von Fairness, sind wir dann, glaube ich, schon bei einem wichtigen Punkt. Ne? Also die Subjektivität des Einzelnen ist ja oft prägend auch für die Wirklichkeitswahrnehmung. Ne?
Richtig. Also Zusammenhalt ist aber ja auch etwas, was sozusagen nicht Objektives ist, sondern Zusammenhalt findet in den Köpfen von Menschen letztlich statt. Und deswegen ist es sozusagen ganz zentral, dass an der Stellschraube soziale Ungleichheit gedreht wird, aber mit dem Ziel, dass die Menschen sich als fair behandelt erleben. Und faire Behandlung kann natürlich auch heißen, ja, ich kann unmittelbar mitbestimmen in bestimmten Entscheidungsprozessen, etwa in den Medien. Ob ich da ein bestimmtes Modell favorisiere, dazu bin ich jetzt nicht genug Experte, aber ich denke, diese Dinge sind in der Tat wichtig und sind auch in der Pandemie besonders wichtig.
Michael Zöllner, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und vielen Dank für diese Anregung und Ihren Beitrag. Viele Grüße nach Berlin. Viele Gründe für gesellschaftliche Auseinanderdriften haben wir ja in den letzten Monaten und Jahren beobachten können. Gesellschaftliche Vorstellungen, soziale Faktoren, kulturelle Prägungen, politische Meinungen, Corona natürlich. Von der Pandemie heißt es ja, dass sie uns eigentlich zusammenbringen soll. Aber vielleicht bringt sie auch viele Menschen auseinander. Die Herausforderungen für unser Zusammenleben sind enorm. Was hält unsere Gesellschaft zusammen? Vielleicht auch im Kleinen, vielleicht auch in Ihrem Alltag, in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrem Dorf, in Ihrem Viertel, in Ihrer Stadt. Erzählen Sie uns davon. 0800 2254 2254, diskutieren Sie mit uns. Muhterem Aras ist Landtagspräsidentin in Baden-Württemberg von Bündnis 90 den Grünen. Und Klaus Böhnke ist Sozialwissenschaftler, der den Zusammenhalt erforscht hat. Heidi Nikodemus hat uns geschrieben: Ich wohne in der tiefen Eifel in einem kleinen 100-Einwohner-Dorf. Viele nette, hilfsbereite Nachbarn. Aber mindestens die Hälfte glaubt nicht an den Coronavirus und trägt keine Maske, will sich nicht impfen lassen, schaut kein Fernsehen oder Radio. Die Informationen kommen ausschließlich aus dem Internet. Die Auseinandersetzung mit ihnen ist fast unmöglich. Tja, Klaus Böhnke, da sind wir eigentlich bei einem wichtigen Punkt. Wenn die Wirklichkeitswahrnehmung so unterschiedlich ist, was kann dann Zusammenhalt überhaupt noch herstellen?
Ja, das ist bestimmt eine spannende Frage. Und ich glaube, auch Wissenschaft wird sich schwer damit tun, darauf eine verbindliche Antwort zu geben. Ich würde darauf fast mehr als Privatperson antworten. Dennoch muss man sozusagen diesen diesen Stein mit stetem Tropfen weiter höhlen. Also ich denke schon, dass man nicht zurückschrecken sollte davor, mit anderen Menschen über die aktuelle Situation immer weiter zu reden, auch in kleinen sozialen Einheiten. Und es geht wirklich darum, sich mit den Mitmenschen auseinanderzusetzen. Das erfahre ich immer wieder im Alltag, dass das notwendig ist.
Aber das erfordert viel Energie und auch Streitbereitschaft. Auch mit Menschen, mit denen man vielleicht vorher sehr gut zurechtgekommen ist und mit denen man vielleicht sogar befreundet war oder Teile der Familie. Plötzlich ist da Streit über grundsätzliche Fragen, ob es so etwas gibt wie den Coronavirus.
Ja, aber der Streit ist letztlich doch eine Grundbedingung dafür, dass wir uns konstruktiv mit Problemen auseinandersetzen.
Aber wenn die Wirklichkeitswahrnehmung komplett unterschiedlich ist, wenn der eine sagt, es gibt diesen Virus, aber da es ihn ja gibt, welche Art von Zusammenhalt kann man da organisieren? Wie kann man bei sowas Brücken bauen?
Ja, Sie hören mich wahrscheinlich dabei auch ein bisschen zögern. Ich denke, die Aufrechterhaltung der Kommunikation ist ein Wert an sich. Ohne diese energiekostende Aufrechterhaltung der Kommunikation ist es nicht möglich, voranzukommen und auch Zusammenhalt zu stiften. Also ich glaube, dass dieses eine außergewöhnliche Situation ist, die Pandemie. Das wissen wir alle, seit über 100 Jahren die erste, die wir erleben müssen. Und auch da ist es notwendig, sich die sozialen Netzwerke zum Beispiel zu erhalten. Ich hatte eingangs gesagt, dass wir...
Sie meinen die analogen sozialen Netzwerke?
Oder richtig. Meinen Sie die digitalen? Nein, ich meine alle. Ja. Sowohl die einen als auch die anderen. Aber ganz zentral sicherlich die analogen sozialen Netzwerke, die aus der Familie herausgehen und über diesen Gartenzaun auch übergehen. Ja, das ist anstrengend, aber auch und gerade jetzt müssen wir das aufrechterhalten, wenn ich so ein scharfes Wort mal in den Mund nehmen darf. Ich glaube, diese Energie müssen wir aufbringen.
Muchtarim Aras, wie kann man eine gemeinsame Diskussionsgrundlage aufrechterhalten, sie vielleicht auch wieder aufbauen, wenn tatsächlich auch also gesicherte Informationen aus der Wissenschaft, auch aus dem Journalismus, von einigen Menschen einfach nicht mehr geglaubt werden?
Es wird sicher Menschen geben, die man nicht überzeugen kann. Da bin ich mir sicher. Aber trotzdem vertrete ich auch die Meinung, dass man im Dialog bleiben muss und auch streiten. Solange man zivilisiert streitet, respektvoll miteinander umgeht, ist doch der Streit eigentlich ja, zeigt der Interesse an der Position des anderen oder an der Person der anderen. Und deshalb finde ich Streit per se nicht schlecht, solange er respektvoll geht. Und ich würde einen neuen Aspekt reinbringen. Ich glaube, dieser Dialog, dieser Austausch wird dann gefördert, wenn man auch die Stadtentwicklung im Blick nimmt. Deshalb würde mich die Meinung von Herrn Professor Böhnke auch interessieren. Ich bin der Meinung, wir müssen Stadtentwicklung auch neu denken vielleicht, weil ich finde, wir müssen öffentliche Räume schaffen, wo Menschen sich begegnen können, wo dieser Austausch stattfinden kann, wo es Lust macht, rauszugehen, weil ich jemanden treffe, weil dieser Ort schön ist, weil es eine Bank da ist, auf der ich mich hinsetzen kann, wo ich vielleicht auch was essen kann, ohne aus einer Gastronomie oder sonst irgendwo was konsumieren zu müssen. Und ich glaube, dass wir nach der Pandemie auch an solche Orte denken müssen, dass die Politik die Städte und Dorfzentren nochmal neu beleben muss oder die da sind, erhalten. Und da fällt mir ein, zum Beispiel, wenn man in kleineren Gemeinden ist, wenn die Dorfgaststätte wegstirbt, dann geht da echt Lebensqualität weg, weil das ein Treffpunkt ist, wo Menschen kommunizieren. Und deshalb würde mich interessieren, ob Sie das teilen, Herr Professor Böhnke, dass Stadtentwicklung, wenn sie gut gemacht ist, wenn Orte da sind, ob das nicht auch den Zusammenhalt stärkt?
Ich glaube, das sind natürlich vielfach auch politische Entscheidungen. Ich habe von 1993 bis 2001 in Chemnitz eine Professur inne gehabt und habe mich deswegen auch mit diesen Aspekten und der Stadtentwicklung in Ostdeutschland beschäftigen müssen. Und da denke ich, dass dort zum Beispiel auch sehr, sehr viele Fehler gemacht worden sind, weil zum Beispiel zu DDR-Zeiten es in jedem Ort so etwas wie ein Kulturhaus gab. Dieses wurde letztlich dann, wie die Leute dort sagten, platt gemacht. Und ich glaube, das hat auch mit den öffentlichen Räumen zu tun. Ich stimme Ihnen also insofern zu. Aber diese Entscheidungen, dieses zu haben, sind politische Entscheidungen. Und die politischen Entscheidungen, die müssen wiederum von den damit Vertrauen versehenen Institutionen getroffen werden. Und das findet oftmals nicht statt. Insofern denke ich, Sie haben völlig recht, aber das kann nicht ohne weiteres nur von unten kommen oder von Architekten oder Stadtplanern, sondern da stecken politische Entscheidungen dahinter.
Weil Sie von weil Sie von öffentlichen Raum sprechen, das ist natürlich jetzt gerade in Pandemiezeiten ganz besonders schwierig, sich zu begegnen. Und dazu schreibt auch Gunnar Demuth über E-Mail: Ich fürchte, es gibt nur wenig Zusammenhalt. Zu Corona-Zeiten gibt es nur noch Gefährder und Gefährdete. Sich meiden ist das Gebot der Stunde. Also das dürfte, ich glaube, so empfinden es viele, eine der schwierigsten Zeiten sein, Zusammenhalt zu üben, oder?
Das stimmt. Im Moment geht es hier darum, Kontaktbeschränkung, Abgrenzung. Wenn ich in der U-Bahn sitze, jemand hat keine Maske, dann schaut man doch schon komisch, wenn wir ganz ehrlich sind. Also hat er was, steckt er mich an, Abgrenzung, das ist die eine Seite. Aber mir geht es ja darum, welche Lehren ziehen wir aus der Pandemie? Und ich finde, in der Pandemie hat sich doch gezeigt, das ist doch das, wonach wir uns sehnen, dass man rausgehen kann, andere treffen, sich irgendwo hinsetzen, ohne Angst zu haben, dass ich mir irgendeine gefährliche Krankheit zuziehe. Und deshalb, ja, Professor Bönke, Sie haben recht, Bönke, das haben die politischen Entscheidungsträger damals vielleicht falsch gemacht. Aber es geht doch darum, was machen wir nach der Pandemie? Und ich finde, da sollte Stadtentwicklung eine ganz entscheidende Rolle sein. Und da müssen wir überlegen, dass öffentliche Gelder auch in öffentliche Plätze reingehen. Das ist nicht eine Aufgabe der Architekten. Da muss Politik klar Farbe bekennen, finde ich auch.
Was hält uns noch zusammen? Das ist unser Thema heute Vormittag. 0800 2254 2254 und angerufen hat Gerd Fahrhaus aus Neuss. Schönen guten Morgen. Oder guten Tag, je nach Biorhythmus. Wir sind ganz Ohr.
Ja, also wir wohnen in einem Viertel hier, das 2000 entstanden ist in Neuss. Und meine Frau und ich, wir haben uns gesagt, wenn schon alle neu einziehen, müssen wir doch uns auch mal kennenlernen. Und haben dann die Initiative Casa Mertal gegründet, die sich monatlich trifft. Wir haben das Glück hier vor Ort, dass wir ein Haus haben, wo das öffentlich ist, wo behinderte Menschen auch arbeiten und wohnen. Und wie gesagt, haben wir uns monatlich getroffen. Natürlich jetzt in der Pandemie ausgelassen, weil Solidarität heißt ja im Moment, sich nicht zu treffen. Aber das wird sicher vorbeigehen. Da sind wir mal gehen wir ganz fest von aus. Und da ist auch einiges draus entstanden. Wir haben zum Beispiel Flüchtlingsheime hier vor Ort, das wir betreut haben. Wir haben behinderte Menschen, mit denen wir zusammenleben. Wir haben hier Eigentumswohnung und Sozialwohnung. Und das ist sozusagen die Überlegung gewesen, etwas gemeinsam zu machen.
Und wie einfach war es, Menschen zu...
Weil wir auch sehen, dass die Gesellschaft das unbedingt braucht.
Wie einfach war es, Menschen zu gewinnen für Ihre Initiative?
Das war am Anfang, würde ich mal sagen, kleckerweise, aber inzwischen ist es so, dass zu den monatlichen Treffen immer so um die 30 bis 40 Menschen kamen. Und das zeigt ja schon, dass das Interesse ist. Und ist es ja auch was Schönes, wenn man sich auf der Straße trifft und sich begrüßt und fragt, wie es geht. Ich denke, das ist auch ein Beitrag, den wir leisten, um so eine Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel in Corona-Zeiten haben wir auch Einkaufshilfe gemacht. Wir haben eine Homepage, wo wir im Moment sehr viel schreiben. Und ich denke, das ist das, was man so auch unbedingt leisten sollte und man auch leisten kann.
Wäre das schön, wenn das Projekt auch nach Corona dann weitergehen kann, ne?
Auf jeden Fall wird das der Fall sein. Da sind wir ganz fest von überzeugt, weil viele uns schreiben, wann es wieder losgeht mit den monatlichen Treffen. Also die Menschen warten darauf, dass es dass die Treffen wieder stattfinden.
Gerd Pfarrhaus in Neuss, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Und für die Hintergründe.
Das ist genau
Ihrer... Ja, bitte, Herr Bünke.
Ja, ja, das ist genau der Punkt, den ich auch vorhin schon angesprochen habe. Solidarität und Hilfsbereitschaft zwischen den Menschen ist eine wesentliche Quelle von sozialem Zusammenhalt. Das gehört zu den Kategorien dazu und ich kann den Hörer nur darin unterstützen, dass solche Initiativen selbstverständlich den Zusammenhalt stärken. Man sollte aber im Moment gerade nicht vergessen, dass wir natürlich da auch, es wurde auch selbst wieder von dem Hörer gesagt, dass wir in einer schwierigen Situation sind, weil zurzeit ist das alles nicht möglich. Die Bedrohung führt eigentlich eher zu einer Selbstverkapselung und deswegen finde ich es sehr, sehr schön, wenn so optimistisch gesagt wird, das machen wir nach der Pandemie alles weiter. Ich kann das nur unterstützen.
Aber werden sich dann sozusagen die Fenster nach der Pandemie öffnen und alle werden wieder aufeinander zugehen und diese Projekte des Zusammenhalts tatsächlich wieder weiterführen können? Oder Klaus Bünke, was ist Ihre Erfahrung als Sozialwissenschaftler? Oder haben solche Krisenzeiten, solche Pandemiezeiten auch negative Dauerwirkung?
Also das muss man als Wissenschaftler immer sagen, das müssen wir erst erforschen. Das tun wir. Wir haben eine Befragung durchgeführt, eine Repräsentativbefragung in Deutschland und in Großbritannien, die wir alle so und so viele Monate wiederholen. Jetzt im Januar werden wir die zweite Befragung machen. Initial, also ganz am Anfang, ist es in der Tat so, dass die erlebte Bedrohung zu einer Vereinzelung, zu einer Rückzug auf Sicherheitswerte führt. So, nun muss man aber erst rausfinden, ob tatsächlich dieses von Dauer ist oder ob das wieder sozusagen zurückschwankt oder gar zu einer stärkeren Betonung von humanistischen Werten führt.
Da gibt es keine Erfahrung bisher, keine empirischen Erfahrungen.
Die Erfahrung kann es so nicht geben, weil vor 100 Jahren wurde zwar auch schon das eine oder andere Sozialwissenschaftliche zur Pandemie veröffentlicht, aber natürlich nicht mit einer so aufwendigen Studie, die jetzt auch von der Volkswagen-Stiftung gefördert wird. Also da muss man erst sehen. Ich gehöre zu den Grundoptimisten, die sagen, ja, es führt auch zu positiven Veränderungen, aber im Moment sind die Anzeichen dafür nicht besonders ausgeprägt.
Manfred Mahr aus Marne ruft an. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Tag.
Wir sind ganz Ohr.
Ja, ich bin pensionierter Polizeibeamter und katholischer Diakon mit Zivilberuf und habe eine Sozialisation in frühen Kinderjahren und Jugendjahren, wo es mir immer um Gerechtigkeit ging. Und ich habe in meiner Ausbildung als Polizeibeamter im zweiten Bildungsabschnitt dann festgestellt, dass das Wissen um die Verfassung, unsere verfassungsrechtlichen Grundlagen, die ersten 20 Artikel, ich bin also mit einem Nichtwissen in die Polizeiausbildung gegangen, weil ich in der Ausbildung, in der Schule da auch nicht drauf vorbereitet war. Und ich denke mir, das hat viel damit zu tun, wie ist eigentlich unser Leben in diesem Land ja verankert. Günter Grass hat mal im Gegensatz zum Nationalismus vom Verfassungspatriotismus gesprochen und ich finde, das ist ein sehr schönes Wort. Nur wie kann man das entwickeln? Und ich glaube, in diesen Zeiten, wo man das Kapitol stürmt, den Reichstag stürmt und wo auch in Zeiten von Corona viele Leute zwar sagen, auf der Seite sind, wir müssen da zusammenhalten, aber es gibt eine vergiftete Atmosphäre. Und wie kann man das verändern? Und ich glaube, wir werden da einen sehr, sehr, sehr langen Atem haben müssen. Ich will Ihnen eine kleine Anekdote erzählen, ganz kurz. Als ich 1990, kurz nach der Wende, durch die Hamburger Innenstadt ging und sah einen Polizeibeamten Verkehr regeln mit einer Winterfellmütze. Das erste Mal dachte ich im Augenblick, was wäre eigentlich, wenn der einen roten Stern hätte? Wie viel Bereitschaft in diesem Land für unsere Verfassung einzutreten ist eigentlich vorhanden? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Wir merken es jetzt in dem Augenblick, wo soziale Verwerfungen auch stattfinden. Je mehr also den Leuten auch da der Boden entzogen wird Und wenn sie dann nicht eine, sagen wir, Verankerung haben in einem Bewusstsein nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, warum man nun diese Verfassung hat und warum diese Werte so wichtig sind, wenn das nicht vermittelt wird, dann haben wir ein echtes Problem. Und ich glaube, dass, soweit ich das beurteilen kann, im Bildungskanon, auch in den verschiedenen Bundesländern, fehlt es mir am Schwerpunkt jungen Menschen, und das sind die entscheidenden Grundlagen nachher für die Zukunft, jungen Menschen diese Verfassung ja mit Leben zu füllen, die Wertevermittlung auf der Grundlage der Erkenntnisse nach dem Zweiten Weltkrieg neu zu vermitteln und ja ins Herz zu pflanzen. Darum geht es mir.
Ja, Manfred, ich leite es einfach mal weiter an Muchterem Adas als Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg. Da geht es natürlich, wenn es um Verfassungsfragen geht, um Identifikation mit dem Grundgesetz zum Beispiel, geht es natürlich auch um die Frage tatsächlich, wie man da die Identifikation vielleicht auch im Kinder- und Jugendalter schon fördern kann. Welche Erfahrungen machen Sie?
Ja, vielen Dank für diesen Anruf. Sie sprechen mir aus der Seele. Auch mir geht es so, dass wir die Werte, die im Grundgesetz verankert sind, gerade die ersten 20 Artikel, dass wir die viel mehr in den Fokus nehmen sollten. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn wir uns mehr damit beschäftigen, dann geben uns diese Werte wirklich Halt, Orientierung. Und es ist nicht alles klar geregelt, also noch nicht vollständig erfüllt. Wir haben noch Luft nach oben, aber das ist es. Und ich finde auch, wie gesagt, dass es in der Debatte noch zu kurz kommt. Deshalb habe ich zum Beispiel mit meinem Amtsantritt auch eine Gesprächsreihe ins Leben gerufen, die heißt Wertsachen, was uns zusammenhält. Und da nehme ich auf unterschiedlichen Veranstaltungen jeweils die einzelnen Artikel und diskutiere das mit interessanten Leuten und mit dem Publikum, was die Werte des Grundgesetzes mit unserem Alltag zu tun haben. Und das hat unglaublich viel mit unserem Alltag zu tun. Und ich bin nach jeder Veranstaltung, bin ich unglaublich froh, wie viel Interesse da ist und wie viele Leute sagen, ja, so habe ich es noch gar nicht, das Grundgesetz, damit habe ich mich noch gar
aber
nicht
Herr
beschäftigt.
Aber Herr Mahr scheint das irgendwie als Defizit durchaus so zu definieren, dass da eben noch nicht genug getan wird.
Ja, ich meine ja auch, da stimme ich ihm zu, es wird noch nicht genug getan. Ich finde, wir haben einen wunderbaren Werterahmen, wir haben das ja auch deshalb Wertsachen, was uns zusammen... Ich finde, es ist wirklich ein Schatz, den wir haben, aber wir sind uns dessen vielleicht nicht immer bewusst. Und deshalb würde ich mir auch mehr wünschen, dass es mehr in den Schulen, in Vereinen, in öffentlichen Debatten diskutiert wird. Da ist sicher ganz viel Luft nach oben. Und das Grundgesetz geht ja von mündigen Bürgerinnen und Bürgern aus. Und wir müssen natürlich wissen, woher kommt dieses wunderbare Gesetz? 4 Jahre nach Kriegsende. Kommt ja aus dem Zivilisationsbruch heraus, aber es war weitsichtig, was damals quasi in das Gesetz, Grundgesetz reinkam. Und das müssen wir viel mehr ins öffentliche Bewusstsein. Da sind wir alle gefragt. Ich tue meinen Teil mit dieser Gesprächsreihe Wertsachen, was uns zusammenhält. Ich würde mir auch sowas mehr in der Schule wünschen, viel stärker. Das kommt zu kurz.
Manfred Mahr, vor allem in der Schule, ist das der richtige Ort?
Ja, das, natürlich ist das genau der richtige Ort, denn da gehört ja vieles zusammen. Wir reden ja von Medienkompetenz. Ne? Also wie sollen Menschen, die sich nur in ihrer Blase bewegen und nie etwas davon gehört haben, was unsere verfassungsrechtlichen Grundlagen sind, und damit meine ich ja, ich habe es eben gesagt, es muss ins Herz gehen, also was uns Menschen ausmacht, was uns stark machen kann, wenn sie davon nie etwas gehört haben. Und ich glaube ganz fest, wir müssen auch den Fokus darauf setzen und überprüfen, wie sind eigentlich unsere Lehrer, die Politologen oder Geschichtslehrer, ausgebildet und wie haben die selber das so im Fokus, dass sie mit Herz und Seele diese unsere Verfassungswerte anhand auch dieser Artikel vermitteln können. Ich habe da meine Zweifel, ich höre eigentlich nichts davon. Na, natürlich wird über die Zeit des Nationalsozialismus, des Zivilisationsbruches, des Zweiten Weltkrieges und Wiederaufbau wird natürlich gesprochen. Aber das, was eigentlich dann die Konsequenz, was meine Vorrednerin ja eben gesagt hat, dann geschehen ist, das ist im öffentlichen Bewusstsein nicht vorhanden. Und das erlebe ich in ganz normalen Gesprächen. Das werfe ich den Leuten gar nicht vor, sondern es ist einfach eine Feststellung. Und wir wissen alle in der Erziehung, die Grundlagen werden in den frühen Jahren gelegt. Und alles andere ist sehr viel Arbeit.
Manfred Mahr aus Marne in Schleswig-Holstein. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Bitteschön.
Jetzt haben wir eigentlich immer von diesem Wir gesprochen. Wir haben einfach mal diese Form so vorausgesetzt, Klaus Böhnke. Ist das eigentlich überhaupt ein wissenschaftlich haltbarer Begriff, Wir?
Ja, das ist natürlich immer schwer zu sagen. Und Wissenschaftlern wird natürlich immer vorgeworfen, dass sie sich nie richtig festlegen wollen und dass sie immer ein bisschen skeptisch sind gegenüber klaren Festlegungen. Ich denke, dies ist ein sinnvoller Begriff, vom Wir zu reden. Nur man muss eben festhalten, dass das Wir nicht in ganz traditionellen Einheiten definiert wird. Also wir, das kann nicht die deutschen Staatsbürger sein. Das können auch nicht die Bio-Deutschen, wie das manchmal etikettiert wird, sein. Das Wir kann sozusagen die Menschheit sein. Das Wir kann aber auch meine Heimatgemeinde sein. Und das Wir ist also nicht etwas, was ideologisch festgelegt ist, sondern das Wir muss man flexibel definieren. Vorhin wurde mal gesagt, dass alle Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen sollen und nicht nur die bestimmte formale Kriterien erfüllen. Dem kann ich so nur zustimmen und das gehört zum Wir dazu. Ein Wir, das klar umrissen ist, für jede Situation das Gleiche ist, nein, das kann es nicht geben.
Muhterem Adas, wer ist Wir für Sie?
Auch ich habe jetzt nicht die klare Eingrenzung. Ich glaube, Wir muss auch immer wieder neu definiert werden. Wir kann, wenn ich an meinen Wohnort denke, meine Nachbarschaft sein. Dann auf der nächsten Ebene kann es meine Stadt sein. Dann kann es mein Land Baden-Württemberg. Dann kann es aber auch Deutschland oder Europa sein. Und ich finde, entscheidend ist in diesem Wir, dass es von einer Gemeinschaft ausgeht, von einer Gemeinschaft, die etwas zusammen hat, die verbindet. Und wir brauchen ein verbindendes Element, wo alle, die zu diesem Wir gehören, das Gefühl haben, dass da gibt es auch Regeln, an die sich alle zu halten. Und das ist für mich das Wir. Und da gehört für mich auch, deshalb wäre noch mal eine Frage von mir an Herrn Professor Böhnke, welche Rolle spielt denn das Ehrenamt im Zusammenhang mit Zusammenhalt? Weil ich glaube, Ehrenamt setzt ja voraus, ich interessiere mich für mein Umfeld, für mein Sozialwesen, für meinen Verein. Ich engagiere mich, weil es mir nicht egal ist. Und ich treffe Leute, also ich finde, Ehrenamt stärkt auch das Zusammenhalt und stärkt auch das Wir-Gefühl. Und in diesem Wir muss es uns darum gehen, dass wir Menschen tatsächlich auf Augenhöhe begegnen, dass sie teilhaben können. Und ich fühle mich dann zum Wir, wenn ich tatsächlich anerkannt bin, wenn ich wertgeschätzt werde, wenn ich auch gefragt werde, wenn ich mich einbringen kann. Und dann identifiziere ich mich auch mit den Werten dieses Wir, also dieser Gemeinschaft. Und deshalb finde ich, hängt das ganz eng zusammen. Aber es ist für mich eine Gemeinschaft mit klarem Wertefundament und mit Regeln, die für alle gleichermaßen gelten, egal woher sie kommen, ob sie reich, arm oder was auch immer sind.
Und Sie haben das Ehrenamt angesprochen, ne? Das war Ihnen, glaube ich, jetzt wichtig. Klaus Böhnke, das ist ja etwas, worauf die Politik auch immer verweist und es wird ja auch gerne in Sonntagsreden gelobt. Ich glaube, es sind 8-9 Millionen Deutsche sind in Ehrenämtern aktiv, jetzt zu Corona-Zeiten natürlich besonders schwierig, auf diese Ehrenämter auszuüben. Aber ist das ein tragendes Element von einem Wir, von Zusammenhalt?
Also ganz sicher ist sogar eine der zentralen Säulen das Ehrenamt. Nur wenn man von Ehrenamt hört, und Sie haben gerade selber gesagt, die Sonntagsreden spielen da auch mal eine Rolle, das Ehrenamt so zu preisen, das, was ich auch tun würde, wird natürlich immer die Gefahr zu sagen, die staatlichen Stellen, die politisch Verantwortlichen können Verantwortung abschieben. Es ist so, dass das machen schon die hoch engagierten Bürger und da brauchen wir nichts zu tun. Also ich denke, Ehrenamt muss dann auch gefördert werden. Ich glaube, dass die Vereine, die Sportvereine, andere Vereine eine ganz herausragende Rolle für den Zusammenhalt spielen. Aber sie dürfen auch nicht alleine gelassen werden und dann hinterher gesagt werden, oh, das haben sie aber schön gemacht und letztlich verbrauchen sich die Ehrenamtler und machen dann mit ihrem Engagement nicht mehr weiter.
Ja, ich glaube auch viele Eltern sind im Moment zwangsweise in ein Ehrenamt hineingedrängt worden durch die Corona-Pandemie, wenn es um die Betreuung ihrer Kinder geht. Also ich spiele darauf an, dass wenn es um Zusammenhalt geht, geht es ja auch um eine gerechte Verteilung von Lasten. Welche Rolle spielt das, Klaus Bünke?
Ganz selbstverständlich. Und da gibt es natürlich diesen schönen, ich würde fast schon sagen, Spruch, starke Schultern müssen mehr tragen als schwache Schultern. Wir haben in allen Beiträgen, die wir bisher gehört haben von Hörerinnen und Hörern, immer gehört, dass natürlich die soziale Spaltung auch eine Spaltung ist zwischen denen, die haben und denen, die nicht haben. Also ich denke, der stärkste Motor von sozialem Auseinanderdriften ist in der Tat die soziale Ungleichheit im Bereich von Vermögen und von Einkommen. Ich glaube, diese Stellschraube wird schnell vergessen und dann ist man beim Ehrenamt und dann ist das was Wunderschönes. Und es geht dann aber nicht weiter. Starke Schultern, die mehr haben, müssen auch mehr tragen.
Am Telefon ist Stefan Janikowski aus Stuttgart. Schönen guten Tag, schönen guten Morgen. Sie können gerne Ihr Radio ausmachen, glaube sonst, Herr Nikowski, hören Sie mich?
Ja, Radio ausmachen.
Ja, sehr gerne, weil sonst genau. Hören wir uns doppelt hier alle.
Das ist ja so eine Fortsetzung. Also ich habe das ja schon vorher gesagt. Also ich bin stark dafür, wieder eine Dienstpflicht einzuführen. Und zwar 12 Monate. Das kann Zivildienst sein, technisches Hilfswerk, Feuerwehr oder auch Bundeswehr. Einmal ist es ja so, gerade bei der Bundeswehr, da liegt man ja auch mit anfangs mit 4 bis 6 Kameraden auf einem Zimmer. Die haben alle verschiedene Herkunft. Also man kommt wieder mal aus einem Milieu heraus. Im Zivildienst habe ich mal die Gelegenheit, einfach auch mal Verantwortung zu übernehmen, quasi mich auch um Schwächere, um Hilfsbedürftige zu kümmern oder wo sie Unterstützung brauchen. Dass ich einfach mal 12 Monate lang wirklich nur für andere da bin. Ich habe das selber gemacht und ich kann nur sagen, ich habe davon profitiert.
Aber es wäre eine Pflicht, also das ist kein Angebot, sondern Sie würden alle verpflichten, ja. Männer und Frauen.
Ja, ich werde es wirklich machen, wie auch in der Schweiz, weil es ist einfach deswegen auch so, weil dann als junger Mensch muss ich mich ja dann auseinandersetzen, gehe ich zur Bundeswehr oder mache ich Zivildienst? Ich muss mich mal wirklich auch mit solchen Fragen auseinandersetzen. Warum mache ich Zivildienst? Oder warum gehe ich zur Bundeswehr? Das sind einfach ganz grundsätzliche Fragen. Also ich habe ja damals Zivildienst noch gemacht, da musstest du ja noch vor so einem Gremium erscheinen. Ne? Also das waren ja
und das begründen,
alles,
dass man das machen
ältere
will.
Herrschaften mit der bestimmten Einstellung auch. Aber diese Frage, was möchte ich einfach? Oder was möchte ich für die Gesellschaft tun? Das habe ich damals erlebt, die war einfach bei uns wesentlich präsenter.
Aber es wurde Ihnen aufgezwungen. Es wurde diese Zivildienstzeit,
es
war nicht freiwillig.
Natürlich war ich damals auch in einer Generation, wir waren alle sehr hoch politisiert.
Aber ich meine, dass Sie überhaupt etwas leisten mussten, also dass Sie eben nicht zum Bund gegangen sind, sondern dann Zivildienst gemacht haben. Also Sie mussten sich ja entscheiden. Es war auf jeden Fall eine Pflicht.
Ich musste mich entscheiden.
Da ist ja noch die Wehrpflicht noch aktiv war. Und das würden Sie auch heute noch, das wäre heute noch zeitgemäß aus Ihrer Sicht?
Das wäre heute noch zeitgemäß, ja. In der Schweiz geht es doch auch. Es wird in Israel gemacht, in Schweden haben sie inzwischen auch wieder die Dienstpflicht wieder zeitweise, also jetzt hat auch wieder eingeführt, nach meiner Information.
Ich reiche das mal weiter an unsere Gesprächspartner, Klaus Bönke, Muchterem. Das ist vielleicht die Frage an Sie. Also die Wehrpflicht ist ja ausgesetzt. Wäre mehr Zwang, würde das zu mehr Zusammenhalt führen können?
Also ich,
Entschuldigung, machen Sie es.
Machen Sie es.
Also Ich habe da immer so ein bisschen Schwierigkeiten darauf, einerseits als Wissenschaftler zu antworten und dann als Privatperson zu antworten.
Machen Sie beides.
Als Wissenschaftler würde ich sagen, da möchte ich erst mal sehen, welche Folgen das hat. Und ich bin ja empirischer Forscher und so klar kann ich das nicht sehen. Als Privatperson habe ich dafür sehr viel Sympathie, dieses zu fordern. Ich selber bin auch anerkannter Kriegsdienstverweigerer noch zu einer Zeit, wo man sich dafür erstmal rechtfertigen musste. Ich denke, wenn diese Dienstpflicht nicht durch die Hintertür eine Stärkung von Militär ist, bin ich durchaus auch für eine Dienstpflicht für alle in Deutschland lebenden Menschen, auch nicht nur für unsere Staatsbürger, bin ich durchaus aufgeschlossen. Allerdings als Wissenschaftler würde ich zunächst sagen, lasst uns erst mal schauen in einem Modellversuch oder so etwas. Also
gibt es dazu keine Forschungen zum alten Stichwort Bürger in Uniform, dass das tatsächlich mehr Zusammenhalt bringt? Gab es dazu keine soziologischen Forschungen?
Ja, natürlich gab es dazu Forschung und sogar recht umfängliche. Nur ist das wiederum ja jetzt eine neue historische Situation und man versucht mit einem, also man kann die bisherigen Befunde, die es ab den 50er Jahren natürlich in der Forschung gibt, kann man nicht einfach auf die Jetztzeit übertragen. Und die anderen Länder sind wiederum relativ anders gestrickt, wenn ich das mal so sagen darf. Ich denke, wissenschaftlich bräuchte es neue Evidenz, neue Forschung dazu. Aber als Privatperson habe ich sehr viel Sympathie für das.
Muchterem Aras, vielleicht in aller Kürze?
Ich sehe das eher skeptisch, diesen Zwang, weil ich finde, wir haben vorhin darüber gesprochen, das Ehrenamt soll nicht überfordert werden. Und wenn wir sehen, wo Zivildienstler eingesetzt werden, in Krankenhäuser, Psychiatrie und so weiter, also ich finde, das ist gefährlich. Was ich mir vorstellen könnte, wofür ich eher wäre, dass Menschen, die irgendeinen Dienst an der Gesellschaft tun, dass sie Vorteile haben, belohnt werden bei Ausbildungen, Verkürzungen, Studien, Stipendien und so weiter. Das könnte ich mir vorstellen, aber Zwang finde ich schwierig, zumal Überforderung dann auch leicht dran sein kann.
Stefan Janikowski in Stuttgart, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Was hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Das ist unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Rolf Menzel hat uns geschrieben, einen Zusammenhalt in der Gesellschaft zu fördern, kann nur gelingen, wenn man bei sich selbst anfängt und seinen Mitmenschen aufmerksam und nachsichtig begegnet. Peter Pretzak hat uns auch geschrieben per E-Mail, wenn von Mitbestimmung und Eigenverantwortlichkeit geredet wird, werden in diesem unseren Lande die Voraussetzungen in der Bildung dafür nicht geschaffen. Auch darüber haben wir schon gesprochen, über auch das Nahebringen tatsächlich von gemeinsamen Werten. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer hier und wir wollen zum Beispiel von Christiane Kortlang aus Berlin wissen, wie sie es sieht. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag.
Ja, schönen guten
Morgen oder je nach Biorhythmus, weiß ich jetzt gar nicht, ob das bei Ihnen noch Morgen ist oder Vormittag.
Ja, genau.
Gilt nur als Morgen, oder?
Doch, noch ist es noch Morgen. Ich bin auch eine Betroffene natürlich, wie wir alle, und in meiner Übersichtlichkeit und Unübersichtlichkeit gestalte, also was ich höre viel Radio, und was mir auffällt, ist einfach, dass da doch so eine Antinomie manchmal gemacht wird. Entweder gibt es die einen oder die anderen, der Virus bewusst oder Unbewussten. Und mir fehlt da so eine, ich will nicht sagen eine Lockerheit, weil ich glaube, die Lockerheit geht einem fast verlustig, außer vielleicht noch in irgendwelchen Forscherstuben. Aber doch ein bisschen mehr Offenheit, weil wir alle wissen nicht, was dieses Virus anrichten wird. Aber ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, wenn man sich nur darauf fokussiert, zu sagen, es gibt entweder die einen oder die anderen. Und übersieht vielleicht auch dabei die Chance, ich meine, das sehen manche schon auch, aber die Chance, die es doch auch bietet, zum Beispiel wirklich, positiv klingt auch so ein bisschen plump, aber ich meine das auch wirklich positiv, mal ein bisschen auszumisten bei sich. Und ich meine das jetzt nicht nur, das gab es ja auch schon diese Debatten um, wir gehen jetzt mal in den Keller und suchen unseren Mist raus. Und dann ist wieder alles beim Alten. Das wirklich für sich grundlegend, und da sind ja heute auch schon ganz viele Aspekte genannt worden, zu sehen, wie könnte es für mich weitergehen.
Für
und
einen
was
selbst,
ist da
ja.
eigentlich die Bedrohung?
Ja.
Das ist ja nicht nur...
Aber es geht ja auch um die Frage,
Waffe
ja,
oder so,
wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, wenn ich kurz einhaken darf, es geht ja auch um die Frage, inwieweit nähern wir uns anderen Menschen an. Gerade auch in dieser Pandemiezeit ist es ja ganz besonders schwierig. Also körperlich ist es ja ganz besonders schwierig, tatsächlich sozusagen auch da Zusammenhalt zu spüren. Wie geht es eigentlich bei Ihnen in Ihrer Umgebung? Haben Sie das Gefühl, Zusammenhalt wird stärker oder eher im Gegenteil?
Nein, ich würde beides nicht sagen. Also es ist sowohl als auch. Und sehr, also ich finde manchmal, wenn ich ein bisschen lockerer bin, auch so ein kluges Verhalten einfach von Leuten. Man kann sich nicht mehr so empören über diejenigen, die nicht, also jetzt, wenn es auf den Mundschutz oder so ankommt zum Beispiel, die da so etwas nicht tragen, sei es im Nahraum oder so, weil es gibt doch auch immer wieder die Gründe, warum jemand das nicht tut. Und das ist nicht nur plumpe Rebellion gegen irgendetwas. Und wenn ich auf mein Feld in Anführungszeichen schaue, dann wir haben eine 90-jährige Dame im Haus und die wird gut versorgt. Und ich bin ganz überrascht. Eigentlich müssten die Nachbarn Preise bekommen dafür, aber ich werde das jetzt auch nur so sagen, weil es wirklich eine Realität auch widerspiegelt. Die wird gut versorgt, die wird gut ausgeführt. Eine 90-jährige Frau, die täglich ihre Runden dreht mit anderen Nachbarinnen. Und insofern kann ich nicht sagen, dass da in meiner Wahrnehmung, in meinem Nahfeld sich irgendetwas wirklich verschlechtert. Aber das ist eben subjektiv, yeah. Ja. Und für mich ist es auch so, wenn ich etwas spüre, wo Leute auch ein bisschen Nähe suchen. Und ich war sehr dankbar, dass die Kirchen auch zu Weihnachten geöffnet hatten, wo ich jedenfalls hingehen konnte. Und wo nicht diese Einschüchterung bestand, man dürfte das auf keinen Fall und überhaupt, man müsste es rechtlich verbieten und so weiter. Natürlich gibt es auch immer wieder Notwendigkeiten. Aber seien Sie ein bisschen lockerer und ein bisschen humaner, weil dieses Virus wird sich von Gesetzen eh nicht einkriegen lassen, um es auch nochmal ein bisschen...
Christiane Kottler, ja, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und viele Grüße. Viele Grüße nach Berlin. Schönes Wochenende wünsche ich. Dankeschön. Ja,
danke für Sie auch.
Danke, danke. Clemens Metzmacher ist am Telefon aus Dresden. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Bin ich auf Sendung?
Aber natürlich.
Ja, wunderbar. Ja, ich habe die Sendung mit Interesse verfolgt und finde die Frage total spannend. Die Frage nach dem Wir. Und ich bin in Dresden und wir haben natürlich jetzt mit Corona auch viele Spaltungen. Auch das Thema mit Pegida und so weiter und so fort, da ist diese Frage natürlich hochrelevant. Und ich erlebe es so, dass sozusagen die Frage nach einem Wir als Identität, wir gehören alle zusammen, sozusagen eine schwierige Frage ist, weil da dann verschiedene Identitäten, also Bezüge, die man für sich herstellt oder sich in Kategorien einzuordnen, dann plötzlich eine Rolle spielen. Und das spielt ja jetzt auch gerade eine Rolle. Maskenverweigerer versus Nicht-Maskenverweigerer und so weiter und so fort. Und ich würde dafür plädieren, und da kam in der Sendung ja auch schon einiges, dass es letztlich Austauschrahmen braucht, im städtischen Rahmen, aber auch im Internet und so weiter. Und die Frage, wie damit dann umgegangen werden kann, da ist in meiner Erfahrung die Frage, wenn jemand auch bestimmte Dinge verweigert oder die Basis für bestimmte Fakten, für einen Austausch gar nicht mehr da ist, dass da schnell die Frage des Warum im Vordergrund steht. Und die ist oft nicht hilfreich. Und da lebe ich eher als hilfreich, nochmal zu fragen, wenn du dich so engagierst oder das so wahrnimmst, wofür? Also eher eine Zukunftsorientierung oder die Frage, wofür motiviert dich etwas? Und dafür würde ich plädieren und habe damit auch immer wieder gute Erfahrungen, eher in eine fragende Haltung, einen Austausch zu gehen und nach Bedürfnissen zu fragen. Und die kann ich durchaus würdigen. Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, auch in so einem Austauschrahmen, letztlich als Kompass die Frage der Würde. die Frage der Würde bezogen auf mich, aber auch der Würde bezogen auf andere. Und dann vielleicht nicht nach Eindeutigkeiten zu gehen, weil wir leben in einer total vielgestaltigen Welt. Und da erlebe ich jetzt auch gerade in Corona, wenn es jetzt um Angst, das im Vordergrund steht, dass natürlich das Entweder-Oder im Vordergrund steht. Und die Voranruferin hatte auch nochmal an einem Punkt von einem Sowohl-als-auch gesprochen. Und ich glaube, eine Orientierung an einem Sowohl-als-auch könnte in solchen Gesprächen, die aus meiner Erfahrung auch sehr anstrengend sein können, durchaus sehr hilfreich sein.
Clemens Metzmacher in Dresden, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja, danke schön.
Und viele Grüße nach Sachsen. Und schönes Wochenende noch. Und das war unsere Debatte, die natürlich noch weitergehen wird im Rahmen unserer Denkfabrik. Die Suche nach dem Wir, was hält unsere Gesellschaft noch zusammen? Das können Sie gerne hören, auch als Podcast oder unter deutschlandfunkkultur.de. Schreiben Sie uns auch gerne noch unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bei uns waren Muhterem Adas. Ich danke Ihnen sehr, Frau Adas, für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Und ich hoffe, auch Sie haben einiges mitnehmen können aus diesen 2 Stunden.
Auf jeden Fall.
Landtagspräsidentin von Baden-Württemberg von Bündnis 90 Die Grünen und Klaus Böhnke, Sozialwissenschaftler, der den Zusammenhalt erforscht. Auch Ihnen vielen Dank.
Dankeschön.